Nun, zwei Freundinnen, die sich schon seit Jahren kennen, schon ziemlich lange, aus der Bibelgemeinde Berlin, treffen sich eines Tages wieder. Das heißt, die eine Freundin kommt zurück von einer langen Zeit der Abwesenheit. Ich nenne diese beiden Freundinnen jetzt mal Yael Sarah und Lydia. Lydia war längere Zeit weg. Yael Sarah ist eine junge Dame, die schon länger bei uns in der Bibelgemeinde Berlin ist. Sie haben sich lange nicht gesehen, weil Lydia mittlerweile eine Missionarin ist in der Ukraine und deshalb sieht man sich nicht mehr so oft. Sie kommt in den Gottesdienst und Yael Sarah sieht ihre Freundin Lydia, aber kann nicht mit ihr reden, weil der Gottesdienst schon begonnen hat. Nun, nach dem Gottesdienst nimmt sie sich vor, sie will zu ihr hingehen und sie grüßen. Aber kurz nachdem der Gottesdienst zu Ende ist und Yael Sarah aufsteht, um ihre Freundin Lydia zu begrüßen und ihr sogar zuruft, hallo, wie geht's dir? Steht Lydia auf, rümpft ihre Nase und geht schnurstracks zur Türe raus. Und das war's. Nun, Yael Sarah hat nun zwei Möglichkeiten, wie sie reagieren kann. Die eine Möglichkeit ist zu denken, also wenn du so mit mir umgehen willst, mit deiner besten Freundin, dann grüße ich dich ab heute auch nicht mehr. Dann lasse ich das. Dann musst du jetzt zu mir kommen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit zu reagieren ist, dass sie Yael Sarah Lydia hinterhergeht. Und genau das macht sie in unserer fiktiven Geschichte hier. Sie geht ihr hinterher, trifft sie auf dem Parkplatz bei ihrem Auto und sagt, hey, Lydia, was du da gerade getan hast, das hat mich echt verletzt. Du bist einfach rausgelaufen, hast mich nicht mal beachtet. Und Lydia sagt, oh, das habe ich gar nicht gemerkt. Weißt du, ich habe so einen schrecklichen Schnupfen und ich habe schon den ganzen Gottesdienst mit diesem Schnupfen gekämpft und ich hatte keine Taschentücher und in meinem Auto gibt es Taschentücher und deshalb musste ich so schnell wie möglich raus, damit ich nicht meine ganze Bibel hier voll mache. Nun, ja, Sarah hätte die Sache nicht, wenn sie sich nicht sofort bereinigt hätte, dann hätte das vielleicht Konsequenzen gehabt für ihre Freundschaft. Wir haben das heute Morgen schon so ein bisschen gehört. In der Bibelstunde, diejenigen, die da waren, Bitterkeit hätte sich in ihrem Herzen entwickeln können und das hätte dann zu Zorn und allen möglichen Feindseligkeiten ausarten können. Und das ist nur eine kleine Veranschaulichung dessen, was alles in diesen Rahmen der Gemeindezucht oder der Gemeindedisziplin gehören kann. Weil wir denken, wenn wir über Gemeindezucht nachdenken, denken wir immer nur über die großen, dramatischen Fälle, wo jemand wegen Ehebruch aus der Gemeinde ausgeschlossen werden muss. Daran denken wir doch meistens, wenn wir über das Thema Gemeindezucht nachdenken. Aber es gibt diese kleinen Feinheiten in der Gemeinde, wo wir immer wieder darüber nachdenken müssen und sagen, okay, worum geht es? Was ist das Ziel? Es ist nicht nur das Ziel, den Bruder zurechtzuweisen oder die Schwester, sondern es ist das Ziel, die Beziehung wiederherzustellen zwischen den Geschwistern. Wenn es irgendwelche Spannungen gibt, irgendwelche Unklarheiten, das gehört auch zum Thema Gemeindezucht. Oder eben die Ruhe und die Ordnung wiederherzustellen in der Gemeinde, damit das Lernen weitergehen kann. Es ist nicht nur das einzelne Glied oder der einzelne sündigende Bruder sozusagen im Blickfeld, sondern die gesamte Gemeinde ist im Blickfeld. Es geht um die Beziehung der Geschwister untereinander. Es geht aber auch um die Beziehung der Geschwister zum Herrn selbst, die wiederhergestellt werden muss. Wiederherstellung der Ordnung. Und das kann mit solchen kleinen Dingen beginnen. Oder eben drastische Auswirkungen haben, wenn wir das nicht tun. Wenn wir nicht aufeinander zugehen und Dinge ansprechen, wenn wir nicht sicher sind, ob es wirklich eine Sünde ist oder nicht, dann sprecht es an, schafft Klarheit. Lasst es nicht in euch hineinfressen und schwelen und Groll anwachsen in eurem Herzen. Das ist der Punkt. Nun, wir haben letzten Male damit begonnen, das Thema der Gemeindezucht anzuschauen und das taten wir, weil wir in der Gemeinde in Korinth sehen, dass die Christen in Verruf geraten sind, weil sie gerade diese Form von Disziplin in ihrer Gemeinde vernachlässigten. Genau diese Form der Zurechtweisung. Und wir haben im 1. Korinther Kapitel 5 angefangen zu sehen, dass grausame Unzucht unter ihnen geduldet wurde. Eine Unzucht, die so schlimm ist, dass sogar die Heiden ihren Kopf schütteln und sagen, was machen diese Christen denn da? Und das war eine Folge, eine Konsequenz der Vernachlässigung genau dieser Form der Disziplin in der Gemeinde, dieser Form der Zucht, der Korrektur, der Gemeindezucht. Wir lesen nochmal unseren Text. Ich möchte das zum Einstieg tun, 1. Korinther Kapitel 5. Wir werden heute dann zwar einen anderen Text anschauen, aber einfach zur Auffrischung für euch als Erinnerung. Paulus schreibt in 1. Korinther 5, überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Denn ich, als ich dem Leib nach abwesend, dem Geist nach aber anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen, dem Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, denn auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt, und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt, oder den Habsüchtigen, oder Räubern, oder Götzendienern, sonst müsstet ihr aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt, und dabei ein Unzüchtiger, oder Habsüchtiger, oder Götzendiener, oder Lästerer, oder Trunkenbold, oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Und wir haben gesehen, Paulus spricht diese Gemeinde direkt an und sagt, ihr könnt das nicht mehr dulden. Man hörte, in 5 Vers 1, man hörte von ihrer Nachlässigkeit, mit der Sünde umzugehen. Und zwar von den Heiden. Ja, man hörte von den Heiden. Es sprach sich herum. Man hörte davon. Und Paulus hörte auch davon, als er in Ephesus war. Und damit nicht genug. Sie waren auch noch aufgebläht, heißt es hier in dem Text, in Vers 2. Sie blähten sich auf über ihre christliche Freiheit und sagten, oh, wir sind so geistlich. Wir können sogar diese Dinge hier in unserer Gemeinde einfach dulden. Das hat ja keinen Einfluss auf unseren Geist. Das ist ja nur alles körperlich, typisch griechisches Denken. Und Paulus setzt hier dasselbe Grundwissen voraus, das ich euch vermitteln möchte über diese Thematik der Gemeindezucht, wenn er sich hier direkt anspricht und sagt, hey, ihr müsst diesen Mann aus eurer Mitte entfernen. Weil wenn wir das nur so lesen, denken wir, wow, das ist ja heftig, der wird ja gleich rausgeschmissen. Wo ist denn hier die Barmherzigkeit? Wo ist denn hier die Liebe? Wo ist denn hier die Gnade? Nun, eines, was wir verstehen müssen, ist, das, was Paulus hier, diese Anweisungen, die er hier gibt, die sind Gnade. Die sind Barmherzigkeit. Es wäre unbarmherzig, diesen Mann einfach weitermachen zu lassen. Das wäre völlig lieblos. Man würde ihn nämlich der eigenen Sünde preisgeben, was ihn letztlich selbst in das Verderben bringen wird. Und genau das ist das Problem, was wir oft nicht verstehen in unserer heutigen Gesellschaft, in unserer psychologisierten Gesellschaft, wo alles immer positiv sein muss, in unserer Gesellschaft, wo wir beeinflusst sind von fernöstlichen Religionen und Philosophien. Und man alles positiv ausdrücken muss, wo alles immer schön, ganz seicht und sanft und wässrig dargestellt wird und man nicht ganz klare Wahrheiten aussprechen darf oder wo man eben nicht jemanden konfrontieren darf und sagen, das ist Sünde, das ist falsch, was du hier tust. Die Bibel sagt das und du tust das. Oh, das kann man doch nicht machen. Nein, das kann man machen, das muss man, das ist Liebe. Und wir müssen das verstehen, deshalb habe ich angefangen, dieses Thema aufzurollen, einfach mal zu zeigen, was die Bibel als Gesamtes über diese Thematik lehrt, über die Gemeindezucht. Wir haben uns dabei verschiedene Fragen gestellt. Wir haben uns die Frage gestellt, was ist biblische Gemeindezucht? Nun, es ist die Wiederherstellung der Ordnung und des Friedens in der lokalen Gemeinde. Ordnung und Frieden sind die Grundlage für das Lernen und Wachsen der Jünger. Wenn wir keinen Frieden haben, wenn es Leute gibt, die wir dulden, die eben in gewissen grausamen Sünden leben, Oder auch andere Sachen. Das muss nicht immer so drastisch sein, wie das jetzt hier in Korinth ist. Wir werden noch sehen, nächstes Mal, wenn wir den Text dann, wenn wir dann endlich zum Text kommen, dann werden wir sehen, dass das hier schon eine Konsequenz ist, unter der sie jetzt leiden, weil sie viele andere Schritte nicht gegangen sind. Weil sie diese Schritte eben nicht durch, weil dieser Mann offenbar nicht zurechtgewiesen wurde, erst unter vier Augen und dann mit zwei oder drei, weil das eben nicht geschehen ist. Und weil sie das einfach geduldet haben, weil sie sich sogar noch damit aufblähten und das als christliche Freiheit sahen, sie es gar nicht verstanden haben. Aber es geht um die Wiederherstellung der Ordnung, weil in Korinth herrschte was? Unordnung, Unfrieden, Streitereien. Weil sie eben ihrem Fleisch freien Lauf ließen, führt es automatisch zu Unfrieden, automatisch zu Streitereien und Parteiungen. Und das ist genau das, was Paulus eigentlich immer wieder anspricht. All diese Themen, die er anspricht, sagt, hey, guckt euch das mal an. Ihr schaut euch mal in den Spiegel, was macht ihr hier eigentlich? Ihr habt keine Einheit, ihr habt keine Liebe untereinander und ihr korrigiert auch keine Sünde. Und das ist die Gemeindezucht. Es geht nicht nur um die Wiederherstellung eines Gemeindeglieds, sondern es geht darum auch. Aber es geht auch um die Wiederherstellung der gesamten Ordnung und dem Schutz der Gemeinde. Das werden wir auch noch sehen. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Die Sünde ist wie ein Gift, das sich ausbreitet. Wir können das nicht einfach so dulden in der Gemeinde. Das geht nicht. Wir bringen damit nicht nur dieses eine Gemeindeglied in Gefahr, das sündigt, sondern alle anderen auch. Was sind die Hindernisse? Nun, die Hindernisse sind oft mangelnde Gottesfurcht. Wir fürchten Gott weniger oder wir fürchten Menschen mehr, Menschenfurcht. Ja, falsches Verständnis von Liebe habe ich schon angesprochen. Bequemlichkeit, ach, das geht mich nicht an, das ist sein Privatleben, da will ich ihm jetzt nicht reinreden. Das ist Bequemlichkeit und Faulheit. Das dürfen wir nicht zulassen. Das sind Hindernisse, die uns davon, die mich hindern, ein Segen zu sein im Leben eines anderen Bruders oder umgekehrt. Drittens haben wir uns die Frage gestellt, was ist Gemeindezucht nicht? Nun, es ist eben, wie gesagt, kein Rausschmiss. Es geht nicht darum, einfach jemanden loszuwerden. Es ist auch kein Richten im Sinne von Matthäus 7, aber es ist definitiv ein Richten, das haben wir gesehen. Paulus fordert auf in Kapitel 5, Vers 12 und 13. Wir sollen die richten, die in der Gemeinde sind. Nun, hier ist ein anderes Richten gemeint. Der Kontext ist hier entscheidend. Es ist ein anderes, ein Urteilen, ein Beurteilen. Und das Richten, von dem Jesus spricht in Matthäus 7, ist ein Richten mit bösen Motiven, mit selbstgerechten Motiven. Das ist verkehrt, wie die Pharisäer gerichtet haben. Also wir sollen urteilen, wir sollen einander herausfordern, provozieren zu guten Werken und lieben, heißt es in Hebräer 10. Das ist es nicht. Es geht nicht darum, einander fertig zu machen, einander zu verurteilen oder einander rauszuschmeißen oder loszuwerden, sondern es geht um die Wiederherstellung der Ordnung. Viertens, welche Arten von Gemeindezucht gibt es? Haben wir auch gesehen, es gibt auch eine präventive Zucht, eine vorbeugende Zucht. Die Belehrung, die ihr bekommt, die Jüngerschaft, die passiert, die geschieht in den Hauskreisen, durch treue Hirten, die die Gemeinde mit dem Wort Gottes nähren und schützen. Das ist alles präventiv. Vorbeugen ist besser als heilen. Das, was ich hier mache, ist auch präventiv. Ich kläre euch auf über diese Schritte. Ich zeige euch, was die Schrift dazu sagt, damit wir das alle tun können, damit wir das alle praktizieren. Und dann gibt es eben die korrektive Zucht, die dann eben darauf aus ist, jemanden, der jetzt von einer Übertretung übereilt wurde, das Galater 6 sagt, wieder zurückzubringen in diesen Strom der Heiligung, in diesen Wachstumsprozess. Eben wie das Kind, das man vor die Türe stellen muss, aber dann irgendwann holt man das Kind ja wieder rein. Das bleibt dann nicht die restlichen Jahre seines Lebens da vor der Tür und verpasst alle acht anderen Klassen. Ja, das ist ja nicht so, sondern es kommt hoffentlich wieder rein und wird wieder hergestellt. Korrektive Zucht. Und da geht es dann auch zu den Schritten in Matthäus Kapitel 18. Und die wollen wir uns heute jetzt genauer anschauen. Also lasst uns jetzt heute nochmal wegkommen vom Korintherbrief und zu Matthäus 18 gehen. Matthäus 18. Könnt ihr schon mal aufschlagen. Wir haben letztes Mal damit begonnen, den ersten Schritt, also eigentlich habe ich gesagt Schritt 0, damit es keine Verwirrung gibt. Wir reden immer von den vier Schritten, die dann auf die Korrektur abzielen. Aber erstmal gibt es einen Schritt 0 und dieser Schritt 0 war in Galater 5, 22 ein Aspekt der Frucht des Geistes. Wir erinnern uns vielleicht, die deine eigene persönliche Gemeindezucht, die Frucht des Geistes der Selbstdisziplin oder Selbstbeherrschung, unter anderem Liebe, Freude, Langmut, Güte, Treue und dann kommt auch Selbstbeherrschung als Aspekt, als Teil dieser Frucht, die der Geist in uns produziert. Und das ist die erste Barriere, die erste Sicherheitslinie sozusagen für dich und für mich persönlich, die der Heilige Geist in deinem und meinem Leben bewirkt. Und wir haben gesagt, das ist der Anfang und das Ende der Gemeindezucht. Es ist der Anfang und es ist auch die reifste Form der Zucht. Weil es ist da, wo wir uns selber, natürlich in der Kraft des Heiligen Geistes, tun wir das, aber wir beherrschen uns selbst. Und das macht jede weitere Maßnahme unnötig. Wenn ich in der Heiligung lebe, wenn ich im Gehorsam lebe, dann muss keiner auf mich zukommen und mich ermahnen, dann ist das nicht nötig, weil dann habe ich selber gemerkt, oh, ich habe was Böses gedacht, ich muss Buße tun. Oder ich habe hier in meinem Leben dies und jenes entdeckt, ich muss Buße tun und was dagegen unternehmen und mir vielleicht Hilfe holen, einen Seelsorger, was auch immer. Da muss keiner kommen und mich ermahnen, da mache ich das selber, weil der Heilige Geist das bereits bei mir bewirkt hat und mein Gewissen mich angesprochen hat und ich merke, wow, ich muss hier etwas ändern in meinem Leben. Und das ist natürlich die Hoffnung, das ist auch das Ende der Gemeindezucht. Jede Maßnahme, jede Korrektur, die wir jetzt heute anschauen, Schritt 1 und Schritt 2 und Schritt 3, führen wieder dahin zurück. Wir wollen das Gemeindeglied, das gesündigt hat und vom rechten Weg abgekommen ist, wieder zurückbringen in diesen Strom der Selbstzucht, der Selbst, der Heiligung durch den Heiligen Geist, dass du selber abhängig bist vom Geist alleine. Durch das Wort, durch das Gebet und die Gnadenmittel, die uns Gott gegeben hat. Es ist also Anfang und Ende, diese Form, diese Selbstzucht, diese Schritt Null, wie ich es genannt habe. Der noch vor diesen Schritten kommt in Matthäus 18. Aber jetzt schauen wir uns die Schritte an. Was machen wir nun, wenn die Selbstzucht nicht mehr greift? Wir alle wissen, dass wir nicht vollkommen sind. Wir alle wissen, dass wir manchmal eine Stimme brauchen in unserem Leben. Jemand, ein Freund, der zu uns zur Seite kommt und uns anspricht und sagt, hey, was ist los bei dir? Du kommst nicht so oft in die Gemeinde. Ich sehe dich nie beim Hauskreis. Oder du machst so ein trauriges Gesicht. Oder was auch immer. Es muss nicht immer gleich eine Ermahnung sein, ja. Wir müssen nicht immer gleich voll in die Vollen. Wir sollen das ganz liebevoll und sachte machen. Wir können einfach mal ansprechen und fragen, hey, wie geht's dir? Und was ist los? Aber es braucht jemanden, der auf mich zukommt. Ich brauche die Hilfe der Geschwister in dem Moment. Weil aus irgendeinem Grund, weil ich stur bin oder weil ich irgendwie sonst ein Problem habe, höre ich nicht mehr auf den Heiligen Geist und die Sünde hat mich verführt und ich bin hier, die Sünde, der innere Schweinehund ist stärker geworden sozusagen. Jetzt brauche ich die Hilfe der Gemeinde. Und das sind jetzt diese Schritte hier in Matthäus 18, die Jesus für uns beschreibt. Und ich möchte die erstmal durchlesen zusammen. Matthäus 18 dürft ihr aufschlagen, Verse 15 bis 20. Und darum soll es jetzt heute gehen. Hier heißt es, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so sollen sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist der Text. Lass mich nun Schritt für Schritt da durchgehen, welche Schritte wir hier sehen können. Nun tritt die Gemeindezucht, die korrektive Gemeindeseelsorge sozusagen in die formelle Phase. Bis jetzt war es eine Sache zwischen mir und Gott, zwischen mir und dem Heiligen Geist. Und jetzt kommt eine weitere Person dazu. Jetzt wird es im Gemeindekontext ausgelebt. Ich bin jetzt von einem Fehltritt übereilt worden. Ich bin blind für meine eigene Sünde. Man nennt auch, er kennt dieses Problem der Betriebsblindheit. Ja, wenn man lange genug in einem Betrieb arbeitet, dann merkt man gewisse Fehler nicht mehr, weil man sich schon daran gewöhnt hat. So, das kann uns genauso geschehen. Also diese Aussage, dass wir von einer Sünde übereilt werden, übermannt werden, das kann auch mal sein, dass ich als Christ einfach das selber nicht sehen kann, was ich für eine Art habe oder wie auch immer. Und dann beharre ich vielleicht stur auf meinem Recht und denke, ah, das ist schon okay, ich mache jetzt einfach mal weiter. Zornig zu sein mit meiner Frau ständig oder was auch immer. Und dann brauche ich eure Hilfe. Dann brauche ich euren Balsam, eure Barmherzigkeit, eure heilende, liebende Ermahnung, die zu mir in mein Leben kommt. Jemand von euch, der das sieht, unter vier Augen zu mir kommt und mich darauf anspricht. Was geht hier vor, ist die Frage. Und das ist der erste Schritt. 1:1. Das ist der erste Schritt. Ihr könnt es aufschreiben. Erster Schritt, 1:1. Das Erste, was ich brauche, ist jemand, der sich über mich erbarmt. Ihr habt richtig gehört. Wir müssen uns übereinander erbarmen und dabei Gemeindezucht einleiten. Das hört sich so widersprüchlich an in unserem heutigen Denken, aber es ist genau das, was Barmherzigkeit ist. Wenn jemand in Sünde lebt und ich sehe das, dann leite ich Gemeindezucht ein. Das ist Barmherzigkeit, das ist Liebe. Ich tue das aus Liebe. Aus Liebe zu dem Bruder, aus Liebe zum Herrn, weil der Herr will das, und aus Liebe zu der restlichen Gemeinde, weil es schützt nämlich die Gemeinde vor dem Einfluss dieser Sünde dieses Bruders, der blind ist dafür und das offenbar nicht sehen kann. Und das ist Matthäus 18, Vers 15. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hier gibt es eine Textvariante. Einige Texte sagen auch, wenn aber dein Bruder sündigt oder gesündigt hat. Es ändert aber den Sinn der Textstelle nicht groß, weil wir sehen auch an anderen Stellen, dass nicht nur wenn jemand an mir persönlich sündigt, soll ich ihn ansprechen, sondern zum Beispiel eben Galater 6 heißt es, wenn jemand von einer Sünde bereit wird, dann sollen die anderen, die geistig sind, diesen zurechtbringen. Also es ist ganz offensichtlich, hier geht es wohl um eine persönliche Sünde, um einen persönlichen Angriff. Aber das ist nicht der einzige Fall, wo wir das einleiten. Sondern auch, wenn ich einfach jemanden sehe, wenn er eine Sünde begeht, dass ich zu ihm hingehe und ihn anspreche. Die Frage ist nun, wie machen wir das nun? Wir beginnen wir mit einem persönlichen Gespräch. Wir suchen das persönliche Gespräch. Mit diesem Schritt beginnt diese erste formelle oder formlose Phase. Ich kann auch sagen, weil jetzt hier ist die Gemeindezucht zwar formell, aber sie ist noch formlos, das heißt, sie wird noch nicht offiziell. Offiziell beginnt es erst beim dritten Schritt. Da wird dann die gesamte Gemeinde eingeschaltet. Also zu diesem Zeitpunkt ist alles noch zwischen mir und dem Übertreter sozusagen, unter vier Augen. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand sündige Gedanken hat über eine andere Person, dann müsst ihr das nicht bekennen, sondern es ist zwischen euch und Gott. Ja, dann geht er nicht zu der Person und sagt, du, ich hatte jetzt sündige Gedanken über dich. Ja, das braucht er nicht wissen. Dann bekennt er das dem Herrn allein. Das, was ihr vor Gott allein sündigt, das bekennt ihr dem Herrn allein. Aber jetzt hier ist offenbar jemand anderes, der mitkriegt, was in deinem Leben läuft. Er hat es mitbekommen, was im Leben des Übertreters läuft. Und deshalb geht er in Liebe auf diese Person zu und konfrontiert sie auf ihre Sünde. Stellt eine Frage. Oder sagt sogar ganz konkret, du, ich habe das und das gesehen. Ich habe dich gestern Abend aus dieser Bar hier rauslaufen sehen. Du liefst irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Einfach ansprechen. Aber wie gesagt, was sollen wir tun? Nun, es heißt hier in dem Vers 15, so geh hin, das ist ein Befehl, das ist keine Option. Nicht, es wäre schön, ja, es wäre schön. Nee, geh hin, tu das. Und jetzt kommt vielleicht jemand von uns und sagt, warum muss ich denn das tun? Ja, warum? Ich meine, wenn jemand in Sünde lebt, das ist doch sein Problem, er muss doch irgendwie zu mir kommen. Dann kommt er nicht. Er wird es nicht merken. Wenn ich in Sünde lebe, dann bin ich manchmal blind für meine eigene Sünde. Dann brauche ich jemanden, der mich anspricht und sagt, hey, was ist los bei dir? Betriebsblindheit. Erinnert euch an die Geschichte mit Jael, Sarah und Lydia, ja, unsere fiktive Geschichte. Wer muss den ersten Schritt tun? Derjenige, der denkt, er ist jetzt, an ihm ist gesündigt worden. Na, vielleicht bin ich nicht sicher, dann kann man das klären. Aber es muss geklärt werden. Und dann, wenn er in Sünde lebt, und wir reden hier von einem Muster der Sünde. Klar, wir alle sündigen, wir haben es ja heute Morgen auch gehört, wir sollen Dinge in Liebe zudecken. Ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Wenn es wirklich eine Sünde ist, dann musst du ihn, heißt es hier in Matthäus 18, zurechtweisen, überführen. Die Bedeutung hier ist, ans Licht bringen, aufdecken. Es spricht von klaren, objektiven Beweisen, die zeigen, dass die Sünde tatsächlich begangen wurde. Ja, wir können natürlich nicht aufeinander zugehen mit bloßen Vermutungen. Es muss wirklich eine klare Sache sein. Es muss eine Sünde vorliegen. Klare, konkrete Taten. Oder eben, ich gehe auf die Person zu und stelle die Frage, wenn ich nicht sicher bin. Das ist auch okay, das ist auch gut. Hier kann uns unsere Menschenfurcht natürlich in die Quere kommen und man denkt dann, ach, ich will mich jetzt hier nicht ins Privatleben dieser Person einmischen, aber ihr wisst ja, was ich euch gesagt habe über das Privatleben. Es existiert nicht. Ihr habt kein Privatleben. Euer Leben, mein Leben gehört dem Herrn. Ja, ich habe kein Privatleben. Privatleben, die Idee von Privatleben ist, ich habe etwas, das niemand anderen angeht. Das mache nur ich für mich. Ich, mein Ding, meine eigene kleine Welt. Der Herr will alles von dir. Alles. Alles. Dein ganzes Leben. Wir haben es vorhin gesungen. Alles. Es gibt kein Privatleben mehr. Das gab es eigentlich auch nie, weil vorher war dein Privatleben nämlich für Satan. Und jetzt ist es für den Herrn. Also, der eine oder der andere mischt sich in dein Leben ein und kontrolliert es so oder so. Und deshalb geht es auch die Gemeinde und die Geschwister etwas an. Und wenn wir auf diese Person nicht zugehen, dann ist das eben, kann man dann sagen, okay, ich sehe eine Sünde, eine Person, und dann sage ich, naja gut, das ist mit Liebe zudecken. Das machen die Korinther auch. Ja, er lebt zwar in Unzucht, aber mit Liebe zudecken. Ja, nee, das können wir nicht tun. Es ist geistliche Gleichgültigkeit, wenn ich nicht auf die Person zugehe und etwas sage. Es ist lieblos. Weil ich lasse diese Person einfach munter weiter sündigen und sich selbst zerstören. Und den Herrn beleidigen und unsere Gemeinde in Gefahr bringen. Wichtig ist bei diesem ersten Schritt, dass es im Privaten bleibt, unter vier Augen. Und das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Das ist wirklich sehr entscheidend hier. Weil das ist, habe ich auch schon öfters gehört, ist mir selber geschehen, dass Leute zu mir kommen und sagen, ja, weißt du, ich habe Schwester, Bruder, so und so gesehen, wie das. Und dann frage ich, hast du diese Person schon darüber aufgeklärt, konfrontiert oder sie gefragt? Nein, sage ich, hey, dann will ich überhaupt nichts weiter hören. Ich will nichts weiter hören davon, weil das geht mich nichts an. Ich habe das nicht gesehen, ich bin kein Zeuge davon. Geh du zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester und konfrontiere sie. Und wenn er nicht hören will, dann kannst du mich gerne als einen weiteren Zeugen hinzunehmen. Das ist okay. Aber erst konfrontierst du die Person, die es betrifft. Das ist ganz, ganz wichtig bei diesem Schritt hier. Ganz, ganz wichtig. Unter vier Augen. Nun, es ist auch wichtig, dass wir hier, wenn wir unter vier Augen konfrontieren, dann kann ich dieser Person keine absolute Verschwiegenheit versprechen. Wisst ihr warum? Es kann ja sein, dass diese Person nicht bußfertig ist, und dann muss ich es weiterbringen zu zwei oder drei Zeugen. Also ich kann nicht absolute Verschwiegenheit versprechen, sondern die Verschwiegenheit, die gilt, solange wir beim ersten Schritt sind. Und wenn diese Person Buße tut, dann wird sie wiederhergestellt und dann ist die Gemeindezucht abgeschlossen. Dann wird es auch nicht an die Öffentlichkeit kommen oder zwei oder drei Zeugen, weil es gar nicht nötig ist, hinzuzunehmen. Bis dahin bleibt alles im Privaten. Und wenn er Buße tut, sagt Jesus hier weiter in Matthäus 18, 15, dann hast du deinen Bruder gewonnen, heißt es. Seht ihr das? Gewonnen hast du ihn. Kedaino, das ist ein kommerzieller Ausdruck, etwas Wertvolles zurückgewinnen. Und ihr seht hier auch wieder unsere Motivation sozusagen. Ich möchte diesen wertvollen Bruder zurückgewinnen in die Gemeinschaft. Das ist mein Ziel. Deshalb gehe ich auf ihn zu oder diese Schwester und spreche sie an und überführe sie, wenn nötig, von ihrer Sünde, damit sie wiederhergestellt, damit ich etwas Wertvolles zurückgewinnen kann. Das ist die Idee hier. Du wirst seine Beziehung oder deine Beziehung zu ihm wiederherstellen, seine Beziehung zum Herrn und auch die Ordnung in der Gemeinde. Es ist immer dreifach. Und manchmal kommt dann die Frage auf, und ich habe das vorhin schon angesprochen, ja, wie ist denn das jetzt? Muss ich jetzt wegen jeder kleinsten Kleinigkeit zu meinem Bruder gehen und sagen, oh, ich muss dich konfrontieren. Ich hab dich gestern mit einem Feuerzeug gesehen und das könnte darauf hinweisen, dass du rauchst. Nee, natürlich nicht, okay? Wir wollen nicht Gemeindepolizei spielen. Die Antwort ist nein. Wir gehen nicht wegen jeder kleinsten Vermutung, kleinsten Kleinigkeit aufeinander zu. Hier gilt das Prinzip tatsächlich, wir sollen eine Menge Sünden mit Liebe zudecken. Wir sind alle unfertige Produkte. Wir werden alle mal irgendwo einen Ausrutscher haben. Das ist nicht die Frage. Wir sollen da geduldig sein. Aber jetzt gibt es zwei Prinzipien, wann ihr konfrontieren müsst. Okay, ich gebe euch diese zwei Prinzipien. Wann ist es Zeit? Wie können wir die Grenze sehen? Weil das ist manchmal schwierig. Ja, wann weiß ich, ich muss mit Liebe zudecken und wann muss ich jetzt konfrontieren? Wie weiß ich den Unterschied? Nun hier, es gibt hier auch keine schwarz-weiße Lösung, wie überall. Ihr müsst den Herrn bitten um Weisheit. Aber es gibt trotzdem Prinzipien in der Schrift. Das eine Prinzip ist, wenn die Sünde einen unversöhnten Zustand zwischen uns hervorbringt, der länger anhält. Also wenn diese Sünde oder dieses Ding, was immer es ist, du weißt ja noch nicht, ob es Sünde ist, irgendwie einen unversöhnten Zustand zwischen mir und dieser Person hervorruft über eine längere Zeit, dann ist es wert, das anzusprechen. Dann ist nicht mehr einfach nur so ein Liebe zudecken, weil dann wäre das Heuchelei. Dann müssen wir uns hinsetzen und diese Sache erklären. Also man fühlt sich vielleicht seltsam, man ist vielleicht nicht mehr so offen und herzlich gegenüber einander. Das können alles Anzeichen sein, dass irgendwas steht zwischen uns. Irgendwas ist seltsam. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, wie ich schon sagte, das ist nicht immer nur persönlich gegen mich. Der zweite Grund, das zweite Prinzip ist, wenn die Sünde bei der Person offensichtlich einen hemmenden Effekt hat. Was meine ich damit? Einen hemmenden Effekt zum Beispiel, dass ihr geistliches Wachstum hindert. Oder gar zum Beispiel ihre Ehe gefährdet. Oder andere Dinge gefährdet. Einen zerstörerischen Effekt. Ich sehe, wie jemand eine gewisse Gewohnheit hat, die ihn langsam zugrunde richtet. Oder die ihn irgendwie unbeliebt macht in der Gemeinde. Oder die irgendwas. Und dann spreche ich das an. Das ist ein Muster. Das kann man über längere Zeit beobachten und man sagen, okay, ich habe jetzt gewartet. Ich habe jetzt einen Monat, zwei, drei, vier, fünf Monate. Und ich sehe das immer noch. Und jetzt spreche ich das mal an. Weil das, und ich frage mal nach. Und ich gucke mal. Und dann kommt Galater 6,1 ins Spiel. Dass der Mensch, der von einer Übertretung beeilt wurde, im Geist der Sanftmut wieder zurechtgebracht werden muss. Und wichtig ist hier, wie gesagt, zu diesem ersten Schritt. Nicht jeder Gläubige hat die Gabe des Lehrens oder des Predigens. Oder nicht jeder Gläubige hat die Gabe des Dienens oder was ist alles für Gabe. Aber jeder Gläubige, jeder hat die Pflicht, seinen Bruder, seine Schwester persönlich zu ermahnen, wenn er oder sie in Sünde fällt. Das ist keine Geistesgabe, die hier angesprochen wird. Das ist eine christliche Pflicht, die jeder von uns hat. Das ist wichtig zu verstehen. Und leider sehen das viele heute als lieblos an, aber das sind meistens unreife Christen, die das so sehen. Aber wenn du wirklich ein reifer Christ bist und in der Selbstzucht lebst, dann bist du offen für Ermahnung, für Kritik, für positive Kritik. Und selbst wenn diese Kritik mal nicht ganz so positiv sein sollte, dann bitte ich dich, wenn ein Bruder oder eine Schwester sich dir nähert und dich über eine Sünde konfrontiert, diese Überwindung auf sich, ich meine, das ist nicht einfach, das zu tun. Das weiß ich und das wisst ihr auch. Das ist nicht einfach, jemanden zu konfrontieren. Dann bitte tut das nicht einfach ab, indem ihr sagt, ach, du hast das lieblos gesagt, du musst dich das nicht annehmen. Das ist vielleicht in eurer Perspektive lieblos gewesen. Aber stellt euch mal vor, diese Person hat sich überwunden und gesagt, ich wage es jetzt, dieses Thema anzusprechen, weil das eine ganz heiße Sache ist und ich könnte diese Person verletzen. Wenn ihr eine solche Opfermentalität habt, dann werdet ihr euch dem Segen der Gemeindezucht entziehen und abschotten. Wenn ihr jeden mundtot macht, ja, das war jetzt aber nicht lieblos, das war jetzt nicht das, was ich hören wollte. Natürlich wolltest du das nicht hören. Kein Mensch will etwas hören über seine eigene Sünde. Das ist immer unangenehm. Okay, es ist immer unangenehm. Es ist immer unangenehm, wenn meine Frau mich auf meine Sünden aufmerksam macht. Dann sage ich, ja, okay, ja, das war jetzt unangenehm, das will ich jetzt nicht hören. Nein, das ist unangenehm, deshalb musste ich es hören. Und so soll unsere Einstellung sein. Nimm es an. Nimm es an. Dann überleg dir mal zuerst selber, wie kann es sein? Lass uns einander dazu ermutigen und auch empfänglich sein. Diejenigen, die vielleicht mal ermahnt werden, einfach empfänglich sein, das zu fördern, das sich zu bedanken. Sagen, hey, danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. So wie Lydia dann gesagt hat, hey, ich habe das gar nicht gemerkt, das tut mir leid. Ich habe das wirklich nicht gemerkt. Ich habe die Nase gerümpft, weil ich Schnupfen hatte. Und dann war die Sache geklärt. Vielleicht war da wirklich was. Und dann kann man es auch klären. Das ist der erste Schritt. Nummer zwei. Einer oder zwei andere. Logisch, wenn wir den Text weiterlesen, hier sehen wir das. Was nun, wenn der Sünder stur bleibt? Was machen wir jetzt, wenn da keine Buße ist? Wenn der Versuch, und man hat vielleicht einige Male probiert, dann kommt Matthäus 18,16 ins Spiel. Hier heißt es, hört er aber nicht. So nimm noch ein oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hier muss natürlich auch Vorsicht geboten werden. Es muss sichergestellt werden, dass der andere wirklich verstanden hat, um was es geht. Dass ich verstanden habe, dass der andere in welcher Sünde er lebt. Man muss sich klar und deutlich ausgedrückt haben, miteinander Austausch gehabt haben. Und dann geht man zu diesem zweiten Schritt. Nimm zwei. Ich nenne das der süße Schritt. Ja, nimm zwei, Vitamine und Naschen. Nein, Spaß. Warum sage ich süßer Schritt? Weil hier bleibt immer noch alles ein bisschen im privaten Bereich. Es sind jetzt eine Person, dann werden vielleicht zwei oder drei Personen, aber die Gemeinde als Ganzes kriegt immer noch gar nichts mit. Vielleicht nicht mal der eine oder andere Pastor oder Diakon kriegt davon gar nichts mit. Das geschieht alles immer noch im Privaten. Erst ab Schritt drei wird es öffentlich. Nimm zwei oder drei mit dir, und das sind nicht Zeugen der Tat, ganz wichtig hier, diese zwei oder drei sind nicht Zeugen der Tat, sondern das sind einfach zwei oder drei Geschwister, die als Zeugen dienen werden, um festzustellen, dass diese Person in der rechten Art und Weise ermahnt wurde, dass die Sünde eine klare Sünde ist, die wirklich vorliegt, und die Sturheit des Übertreters gegebenenfalls auch festgestellt werden kann oder eben seine Buße. Also diese beiden, die hier hinzukommen, sind eigentlich, weil, achtet euch mal, es heißt hier, nimm noch ein oder zwei mit dir. Und dann heißt es, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht, dass es, wenn es dann weitergeht, vor die Gemeinde kommt, dass diese Sache von zwei oder drei Zeugen bezeugt wird. Das ist ein alttestamentliches Prinzip. In 5. Mose 19,15 heißt es, ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten, wegen irgendeiner Schuld oder wegen irgendeiner Sünde, mit der man sich versündigen kann, sondern auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen. Diese bewährte Praxis soll also auch in der Gemeinde, aus dem Judentum in die Gemeinde weitergeführt werden. Und in diesem Zusammenhang in Matthäus 18 geht es aber auch nur darum zu bestätigen, dass der sündigende Bruder wirklich in Liebe und Sanftmut ermahnt wurde und eben die Sünde wirklich vorliegt. Das ist eigentlich ein Schutz für beide Parteien, wenn man so will. Und einige Bemerkungen hierzu noch, ein paar praktische Sachen. Erstens, schalte hier, empfiehlt es sich, in dem Sinne qualifizierte Leute einzuschalten. Damit meine ich zum Beispiel, hier könnte man jetzt einen Pastor dazu nehmen. Oder jemanden, der eine seelsorgerliche Ausbildung hat. Weil diese Leute eben als Seelsorger funktionieren in diesem Zusammenhang hier. Dann zweitens, auch ganz wichtig, mache einen Termin. Ja, mach das nicht zwischen Tür und Angel, einfach mal so. Ja, jetzt habe ich hier meine zwei Zeugen, jetzt gehen wir ins Büro, zack, ja. Sondern lass uns einen Termin machen und dann auch nicht mit den Seelsorgern, also mit den beiden, die man dazu nimmt, vorher darüber sprechen, dass die möglichst neutral sind bei der Sache. Ich mache einen Termin mit dem Bruder, wir treffen uns und ich sage ihm natürlich, ich werde mit zwei oder drei Brüdern dazu nehmen als Zeugen und dann werden wir diese Sache nochmal miteinander besprechen. Also zum Schutz für ihn und für mich. Zum Schutz für ihn und für mich. Hier geht es einfach immer wieder darum, das Geschwätz in der Gemeinde einzugrenzen. Dass wir nicht plötzlich alle übereinander reden, aber nie über die Person, die eigentlich im Raum steht. Und das ist genau das, was wiederum zu den Streitereien führt, die wir in Korinth sehen. Ja, der hat, hast du den schon gesehen, was der macht? Oder eben, das habe ich euch auch schon gesagt, ich habe ein Gebetsanliegen. Ja, du könntest mal für diesen Bruder beten, der macht das und das und das und das und das, ja. Nein! Nein, dann geh auf den Bruder zu und konfrontiere ihn. Und dann drittens, wenn du selber als Zeuge dazukommst, höre dir beide Seiten an. Ja, lass dich nicht von einem einwickeln, sondern hör dir beide an in aller Ruhe. Sprüche 18,17 heißt es, wer sich in seinem Prozess zuerst verteidigen darf, hat recht. Doch dann kommt der andere und forscht ihn aus. Also müsst immer beide Versionen hören, beide Perspektiven. Und dazu werden eben die Zeugen auch dazu genommen, um diese Neutralität, diese Objektivität festzustellen oder sicherzustellen. Und dann viertens, was tun bei Weigerung? Ich meine, einige von euch sagen vielleicht, was mache ich denn, wenn der sagt, ja, ich komme nicht zum Termin, ich will nicht, weil sowieso schon stur ist und in Sünde lebt. Muss man davon ausgehen, dass er, was man wahrscheinlich bald zu Schritt 4 oder Schritt 3 gehen muss. Aber hier ist es auch so, dass er einige Male angerufen werden muss. Man muss versuchen, alles Mögliche zu tun, um diese Person dazu bewegen, sich zu treffen mit mir und den Zeugen oder den Seelsorgern. Und wenn jetzt alles fehlschlägt, dann müssen wir zum nächsten Schritt übergehen. Und jetzt geht es in die Öffentlichkeit. Das ist Schritt 3. Sag es der Gemeinde. Sag es der Gemeinde. Wir verlassen nun den persönlichen Bereich und kommen in den öffentlichen. Es wird eine öffentliche Angelegenheit. Und das ist das, was wir in 1. Korinther 5 haben. Paulus sagt, ihr müsst jetzt direkt zu diesem Schritt gehen, weil ihr habt diesen Mann nicht ermahnt, offenbar. Ihr denkt, ihr seid so klug und so weise mit eurer selbstgestrickten Weisheit. Und jetzt ist es bereits eine öffentliche Angelegenheit und deshalb müsst ihr direkt zu Schritt 4 gehen, im Prinzip. Schritt 3 vor die Gemeinde, Schritt 4 Ausschluss. Die gesamte lokale Versammlung muss nun informiert werden. Matthäus 18,17a heißt es, hört er aber auf diese nicht. Und hier seht ihr, das sind jetzt die Zeugen mit dem Bruder, der ihn ermahnt. So sage es der Gemeinde. Wie gesagt, es kann Fälle geben, wo wir nicht jeden Schritt der Gemeindezucht durchgehen, wo wir eben direkt zu Schritt 3 oder 4 gehen müssen, weil es bereits eine offizielle Sache ist. Oder eben Schritt 1 und Schritt 2 war ausreichend, dass die Person Buße tut und dann können wir abbrechen. Das ist nur ein Prinzip hier. Es müssen nicht immer alle Schritte durchgegangen werden. Aber wie genau sollen wir das jetzt machen, der Gemeinde sagt? Wie soll das gehen? Nun, hier gibt es einen bestimmten Spielraum, es wird uns nicht mehr gesagt, einfach sag es der Versammlung. Es geht darum, den sündigenden Bruder oder die sündigende Schwester zurechtzubringen. Wir müssen immer das Ziel im Auge haben. Das Ziel ist immer Wiederherstellung Zurechtweisung, Zurückbringen, dieses Gewinnen, aber auch den Ernst der Situation jetzt langsam deutlich zu machen. Sag das, du kannst nicht einfach stur in Sünde weiterleben und jegliche Warnung und jegliche Ermahnung in den Wind schlagen, ohne dass irgendwas passiert. Das ist wie bei Kindern, ja, wenn ich meinen Kindern immer nur androhe, also wenn du jetzt nochmal das tust, dann. Und wenn du, und dann tut es wieder. Wenn du es jetzt nochmal tust, dann. Irgendwann nimmt er mich nicht mehr ernst. Weil ich drohe immer nur, mache nichts. Und hier kommt der Punkt, wo wir als ganze Gemeinde sagen, nee, das geht nicht. Du kannst wirklich nicht so leben. Bruder, bitte, tu Buße. Und als ganze Gemeinde wird das getan. Idealerweise wird zum Beispiel von einem Pastoren am Sonntagmorgen das in der Versammlung bekannt gegeben. Und da werden natürlich auch keine Details genannt, sondern einfach nur Bruder oder Schwester, so und so. Lebt in Sünde, bitte ruft sie an, ermahnt sie, zurückzukommen, Buße zu tun, umzukehren. Wir wollen ihr oder ihm vergeben und ihn wiederherstellen. Und das ist immer wieder die Frage, warum denn diese Öffentlichkeit? Nun eben, wie gesagt, es verleiht dem Ganzen einfach Ernst. Wir sehen auch, wie Gott selbst manchmal Menschen in der Öffentlichkeit züchtigte und damit ein Beispiel setzte. Wir erinnern uns an die Geschichte von Hananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5, oder? Das ist genau das geschehen. Und es kam was? Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die es hörten. Über alle. Auch wenn Älteste, Apostel, Leiter in der Öffentlichkeit zurechtgewiesen wurden, wir finden die Situation von Paulus in Galater 2, wo er Petrus vor allen zurechtweist, einfach weil da die Gefahr zu groß war. Oder auch in 1. Timotheus 5,20 wird Timotheus geboten, Älteste in der Öffentlichkeit zu ermahnen, weise sie zurecht vor allen, heißt es da. Einfach um den nötigen Respekt und die Schwere, da ist es natürlich aufgrund ihrer Verantwortung, die sie haben als Älteste. Obwohl bei Ältesten auch Vorsicht geboten wird, dass man keine Klage annehmen soll, es sei denn, dass man wirklich Zeugen hat dafür. Also nicht einfach, einfach mal losgehen, Ältesten anklagen, sondern hier mal sich in sich hineingehen, überlegen, okay, ist es wirklich wert, ist es wirklich eine Sünde oder ist es eher eine, auch Älteste sind nur Menschen und müssen auch mit Liebe zugedeckt werden, nicht wahr? Aber bei all diesen öffentlichen Zurechtweisungen fällt eines auf, es kommt Furcht über alle Beteiligten, über alle, die es mitbekommen. Es muss manchmal ein warnendes Beispiel gesetzt werden. Und das ist das Ziel hier auch, die Gemeinde zu informieren, die Gemeinde zu instruieren. Es ist weiterhin Belehrung, es ist weiterhin Teil des Wachstumsprozesses. Jede Disziplin, jede Disziplinarmaßnahme führt zu weiterem Wachstum. Wir müssen das auch als positiv sehen. Wir dürfen nicht so ein negatives Bild haben von Züchtigung und Disziplin. Das ist leider heute so. Auch von Gehorsam. Man hat so eine negative Sicht davon. Und dabei ist es eines der wichtigsten Dinge, was wir lernen, was wir auch unseren Kindern beibringen müssen. Dass sie diszipliniert sind und dass sie lernen müssen, sich selbst zu disziplinieren. Es werden Namen genannt, wie zum Beispiel Hymenäus und Alexander, die Paulus dem Satan übergeben hat im 1. Timotheusbrief. Und was es genau bedeutet, werden wir noch sehen, wenn wir dann zum Text kommen in 1. Korinther 5. Aber das ist einfach dieses Thema der Öffentlichkeit. Jetzt wird es ernst, jetzt wird es öffentlich, jetzt muss es deutlich werden. Weil, wie gesagt, 1. Korinther 5 macht auch deutlich, wir alle als Gemeinde stehen in Gefahr. Sünde breitet sich aus und wir müssen uns davor schützen. Und deshalb muss es irgendwann mal an die Öffentlichkeit kommen. Die Gemeinde muss darüber informiert werden, dass dieser Bruder sich im Moment nicht wie ein Bruder verhält und zurechtgewiesen werden muss. Das ist wichtig. Und dann kommt Schritt 4. Schritt 4 ist natürlich Entfernung aus der Mitte, habe ich es genannt. Entfernung aus der Mitte. Und das ist natürlich der drastischste und auch traurigste Schritt, wenn das nötig wird. Übertretung wird nun aus der Gemeinschaft, der Übertreter wird nun aus der Gemeinschaft entfernt. Der Übertreter und die Übertretung, eben die Sünde, der Einfluss, der Sauerteig, muss jetzt raus. Das geht nicht mehr. Das Maß ist voll. Jesus beschreibt diesen letzten Schritt so in Matthäus 18, 17b, also die zweite Hälfte des Verses. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, wenn ihn also alle ermahnen, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Ein Heide ist ein Ungläubiger außerhalb der Gemeinde. Ein Zöllner war zu der Zeit ein Jude, der sein eigenes Volk verraten hat und sich selbst für Geld in den Dienst der Römer stellte, als ein Verräter. Es bedeutet einfach, behandle ihn wie einen Ungläubigen. Er ist wie ein Ungläubiger. Im Moment benimmt er sich so, weil er will nicht Buße tun von seiner Sünde, also musst du ihn so behandeln. Das bedeutet, dass wir ihn wieder evangelisieren müssen. Ja, das bedeutet, dass Nicht, dass er nicht mehr in die Gemeinde kommen kann, unter Umständen darf er das, Ungläubige dürfen ja in die Gemeinde kommen, sie sind willkommen, aber sie werden evangelisiert. Sie werden evangelisiert. Außer wenn er ein Störenfried ist, ein sektiererischer Mensch, Titus 3, dann muss er ganz entfernt, dann kriegt er Hausverbot, wenn er irgendwelche falschen Lehren verbreitet. Aber wenn es jemand ist, der dann trotzdem noch kommen will, dann wird er einfach ermahnt, wenn er noch kommen will, nachdem das alles geschehen ist. Es geht um die Sicherheit der Gemeinde und Versorgung der Gemeinschaft der Gläubigen. Und davon wird er dann rausgeworfen. Dieser geistliche Schutz, den er hatte jetzt mit der Gemeinschaft der Gläubigen, davon wird er entfernt. Und damals, in der damaligen Zeit, hatte das noch ganz andere Auswirkungen, wenn man von der Gemeinde entfernt wurde. Aber darüber spreche ich auch beim nächsten Mal. Aber das Ziel dieses Ausschlusses ist immer noch, selbst wenn wir jemanden ausschließen, in dem Sinne sagen, du bist jetzt kein Mitglied mehr, du darfst oder du sollst nicht mehr am Abendmahl teilnehmen, du bist in unseren Augen wie ein Heide und Zöllner und wir werden dir jetzt wieder neu das Evangelium erklären und wir werden dich zur Buße aufrufen, Christus wirklich nachzufolgen. Selbst dann, heißt es, sind wir nicht Feinde, sondern wir ermahnen ihn wie ein Bruder, heißt es im 2. Thessalonicher 3. Nun, wie könnte das praktisch aussehen, wenn jemand dich anruft, der ausgeschlossen wurde? Ja, dann trifft er, will sich vielleicht zum Beispiel zum Golf treffen oder zum Minigolf oder keine Ahnung, zum Fußball, wahrscheinlich eher, Golf ist hier nicht so in, und sagt, hey, können wir uns heute Nachmittag zum Fußball treffen? Und dann sagst du, nein, das können wir nicht, Bruder, weil du lebst im Moment in Sünde und ich muss dich ermahnen, jetzt nochmal Buße zu tun. Du bist ausgeschlossen worden bei uns, das ist nicht gut. Du solltest dir das überlegen und zurückkehren. Seht ihr, das kann ganz praktisch kann das werden. Dann ist es auch so, dass wenn eine Person ausgeschlossen wird, dass wir dann nicht aufatmen und sagen, oh, endlich ist der Typ weg, ja, endlich sind wir den los. Ja, der hat schon. Das ist nicht die Einstellung, die wir haben sollen. Überhaupt nicht. Es geht darum, diesen immer noch als einen Bruder zu sehen und zu hoffen, dass er wirklich immer noch ein Bruder ist und nicht wirklich sich plötzlich als Ungläubiger entpuppt. Das gibt es auch. In 1. Johannes 2,19 wird deutlich gemacht, dass diejenigen, die nicht bei uns geblieben sind und weggefallen sind, abgefallen sind vom Glauben und nicht zurückgekommen sind, die damit zeigen, dass sie nie wiedergeboren waren von Anfang an. Sie waren nie dabei, sie haben nie dazugehört, sie haben nie eine Wiedergeburt erlebt. Und so kann es sein, meine Lieben, dass wir jemanden ausschließen aus der Gemeinde, der eigentlich gar nicht nie reingehört hat, gar kein Gläubiger war und vielleicht dadurch errettet wird. Seht ihr, das ist immer noch Barmherzigkeit und Gnade. Wenn wir diese Züchtigungsmaßnahme nicht einleiten würden, dann würde der vielleicht länger hier in der Gemeinde sein und denken, ja, ich bin ja okay, die finden mich ja alle toll, die sagen ja gar nichts, dass ich in einer Sünde, in einem gewissen Ding lebe, in einem Lebensstil habe, ah, das ist ja völlig okay. Nein, das ist keine Liebe. Wir müssen ihm das zeigen und er muss das wissen und deshalb hat er dann die Möglichkeit, noch gerettet zu werden. Wir sollen immer alles in unserer Macht Stehende tun, um den Menschen zurückzugewinnen. Das ist das Ziel der Gemeindezucht. Und damit will ich auch schließen mit zwei Schlussbemerkungen, die ihr vielleicht auch aufschreiben könnt hier. Das Ziel der Gemeindezucht, einfach um das nochmal deutlich zu machen. Das Ziel der Gemeindezucht ist die Wiederherstellung des sündigen Bruders, die Wiederherstellung der Beziehung und die Wiederherstellung der Ordnung. In Jakobus 5 heißt es, Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Seht ihr, das ist genau der Punkt. Wenn du diesen Bruder zurechtweist, könnte es sein, dass dieser Bruder keiner war und zum Glauben kommt und dann doch gerettet wird. Willst du diesen Segen einfach so verpassen? Willst du ihm das vorenthalten, indem du nichts sagst? Wenn die betreffende Person Buße tut, hast du ihn gewonnen und der Wiederherstellungsprozess wird wieder eingeleitet. Und das heißt dann in 2. Korinther 2, die Verse 6 bis 8, wo es dann eben auch um diese Person geht, die wiederhergestellt werden muss, im 2. Korintherbrief, für den Betreffenden sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit genug, so dass er ihm nun im Gegenteil besser Vergebung und Trost gewährt, damit der Betreffende nicht in übermäßiger Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen. Wenn jemand dann wirklich Buße tut, und je nachdem, an welcher Stelle, in welcher Phase der Gemeindezucht das ist, muss es halt auch öffentlich geschehen. Weil er öffentlich unter Gemeindezug gestellt wurde, muss er öffentlich Buße tun, ganz klar eine Erklärung ablegen, dass er jetzt wieder nachfolgen will. Das ist schon geschehen bei uns. Aber jetzt müssen wir als Gemeinde ebenfalls öffentlich Vergebung aussprechen, diesen Bruder oder diese Schwester wieder aufnehmen. Und das sind drei Dinge, die hier in 2. Korinther 2, 6 bis 8 ins Auge springen. Das erste ist, Vergebung muss ausgesprochen werden. Und es mögen noch Gefühle da sein. Es mag vielleicht noch sein, dass ich mich verletzt fühle. Aber ich muss trotzdem vergeben. Vergeben, biblische Vergebung ist eine Entscheidung, etwas zu tun. Ja, es ist nicht einfach so, dass ich alles vergesse und nicht mehr weiß, was geschehen ist. Aber ich kann vergeben. Ich kann sagen, ich werde diese Sache nicht mehr in aktiver Erinnerung gegen dich verwenden. Ich werde sie mir auf den Tisch legen und es gegen dich verwenden. Ich werde auch nicht mehr darüber nachdenken. Ich werde es versuchen, aus meinem Gedächtnis, also nicht mehr darüber nachzusehen. Ich weiß, was geschehen ist. Aber ich werde nicht mehr darüber nachdenken, weil du hast Buße getan, dir ist vergeben, Gott tut dasselbe mit uns. Zweitens, es soll ihm geholfen werden. Es reicht nicht einfach zu sagen, ja, dir ist vergeben, sondern hier steht, Vergebung und Trost soll ihm gewährt werden, im 2. Korinther 2, Vers 6 bis 8, hier an dieser Stelle heißt es. Und dieses Trost, das ist eigentlich ein Verb hier, es soll ihm vergeben und er soll ermuntert werden. Und dieses Ermuntern ist Parakaleo. Das ist dieses Assistieren, dieses Beiseitekommen und ihm helfen. Er braucht Seelsorge. Ja, haben wir auch schon erklärt, er muss zurückgeführt werden in die Selbstzucht, in diese Kontrolle des Geistes. Er hatte vielleicht finanzielle Probleme und hat gestohlen. Aber das hat er aufgrund von Faulheit. Und deshalb muss er lernen, über seine Faulheit Buße zu tun, dieses als Motiv zu erkennen und so weiter. Er muss zurück in diese Selbstzucht geführt werden. Also es muss ihm vergeben werden, es muss ihm geholfen werden und er soll in Liebe aufgenommen werden. Es gibt keine Probezeit. Ja, wenn jemand Buße tut, dann okay, jetzt mal sehen. Die nächsten zwei Monate machst du mal. Nein, wenn jemand Buße tut, dann tut er Buße und dann, wenn natürlich die Früchte der Buße nicht kommen, dann werden wir ihn wieder unter Gemeindezucht stellen müssen. Dann wird der ganze Prozess wieder von vorne beginnen. Wenn er irgendwie nach 3, 4 Monaten, man stellt fest, jetzt lebt er wieder in derselben Sünde, geht's wieder los. So müssen wir diesen Prozess immer wieder einleiten, wenn nötig. Ich hoffe natürlich nicht, dass es so oft der Fall sein wird, aber man weiß nie. Wir haben einfach die Prinzipien hier. Also das ist das Erste, es geht um die Wiederherstellung. Das Ziel der Gemeindezucht ist die Wiederherstellung des Bruders, die Wiederherstellung der Ordnung, die Wiederherstellung der Beziehung. Die zweite Schlussbemerkung hier ist Ermutigung zur Gemeindezucht. Wir werden ermutigt. Und diese Schlussbemerkung, die findet ihr jetzt wieder hier in Matthäus 18, in den restlichen Versen 18 bis 20. Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und ihr stellt hier schon fest, hier geht es nicht um irgendeine Gebetsversammlung, sondern hier geht es um die Gemeindezucht. Wenn zwei oder drei zusammenkommen, das sind die zwei oder drei Zeugen hier. Das ist dieser Prozess der Gemeindezucht. Und Jesus sagt, ich bin bei euch in diesem Moment. Ich bin mit euch in diesem Moment. Ich stimme diesen Dingen zu. Ich ermutige euch dazu, das zu tun. Tut es. Und es braucht 10 Männer, um eine jüdische Synagoge zu gründen. Aber Jesus verspricht uns hier, selbst in einer kleinen Schar, selbst in dieser kleinen Situation, wo ich mit dem Übertreter und vielleicht mit einem oder zwei Zeugen dazu da sitze, bei uns zu sein und uns Weisheit zu geben. Das ist eine Botschaft der Ermutigung hier. Und deshalb, was ihr auch im Gebet erbittet, wird erhört werden, wenn ihr in Übereinstimmung mit Jesu Willen betet. Herr, gib uns Weisheit. Herr, schenke, dass dieser Bruder wiederhergestellt wird. Oder dass es offenbar wird, dass er keiner ist. Wir bitten Christus um Weisheit und Mut, das durchzuführen. Weil er soll geehrt werden. Und meine Lieben, Jesus wird geehrt. Wenn der Sünder Buße tut, wird der Herr geehrt. Wenn der Sünder aber nicht Buße tut und der Prozess der Gemeindezucht weitergeführt werden muss bis zum Ausschluss, wird der Herr geehrt. Weil es wird das getan, was er gesagt hat. Das ist es, was es bedeutet, Gott zu ehren, das zu tun, was er sagt. Seine Eigenschaften wiederzuspiegeln, im Gehorsam zu leben. Und deshalb sagt er auch, was auf Erden gebunden oder gelöst wird, das ist hier nicht eine Zusage für uns, dass wir einfach die Macht haben, irgendwelche Dinge zu entscheiden, die dann im Himmel genauso entschieden sind. Es ist umgekehrt hier. Die Verbform hier wird im Himmel gebunden worden sein. Ein Futur von Amy kombiniert mit Perfekt Partizip von Deo interessiert euch total periphrastisch, aber die Aussage ist, es wird bereits gebunden worden sein. Also wenn wir was entscheiden hier, dann wird es im Himmel bereits schon entschieden worden sein. Es ist schon geschehen da. Es stimmt mit dem Himmel überein, wenn ihr das tut. Das ist die Idee. Also wir haben nicht irgendwelche Macht hier, den Willen des Himmels zu beeinflussen, sondern es ist umgekehrt. Wenn wir Gemeindezucht ausüben, meine Lieben, so wie es hier steht, dann handeln wir in Harmonie und Übereinstimmung mit dem Himmel. Das ist die Idee. Das ist der Punkt, den Jesus macht. Bin mit euch, ihr handelt in Übereinstimmung mit mir und ihr tut genau das, was ich euch geboten habe. Und das wollen wir tun. Ich werde an der Stelle aufhören jetzt hier und wir werden nächstes Mal dann konkret in 1. Korinther 5 weitermachen, das ist im Februar, und sehen, was sind die Gefahren, was sind die konkreten, wo kommen wir hin, wenn wir das nicht tun? Weil das ist das, was in Korinth geschieht. Alles, was wir da in Korinth sehen, ist letztlich auch eine Folge davon, dass diese Form der Disziplin nicht ausgelebt wurde. Lass uns doch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Anweisungen für die Gemeinde. Danke, dass du uns aufgeklärt hast, was wir tun sollen, wie wir vorgehen sollen, was die Prinzipien sind. Und auch wenn es manchmal im Alltag nicht so einfach ist zu entscheiden und wir immer vor Rätsel stehen werden, so wissen wir doch, dass du mit uns bist, dass du uns zugesagt hast, dass wenn wir gehorsam sind, auch gegenüber diesem Gebot, diese Schritte zu gehen, dass wir in Übereinstimmung und in Harmonie mit dem handeln, was im Himmel entschieden worden ist. Danke für diese Ermutigung, dass wir nicht Menschen fürchten, sondern dich, und dass wir die Dinge zu deiner Ehre tun, dass wir Geschwister aufsuchen und sie ansprechen auf Sünden oder auch auf Dinge, die wir sehen in ihrem Leben, dass wir ein Werkzeug sein dürfen in deiner Hand, das Menschen zurückführt zur Buße, aber auch wenn wir selbst ermahnt werden, dass wir diese Ermahnung annehmen und bereit sind zu hören und entsprechende Schritte zu tun. Wir danken dir, Herr, für diese Mittel. Danke für diese Gnade. In Jesu Namen. Amen.